Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anpfiff 15:30. In der heutigen Folge blicken wir zurück unter anderem auf den dritten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Doch bevor wir dazu kommen, müssen wir erstmal über unsere deutsche Nationalmannschaft im Basketball sprechen. Das alles wieder mit der Unterstützung von Fabi Schröder und Sören Bonga. Grüß euch Jungs.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Abend. Danke für den tollen Nachnamen. Eigentlich von dem Spieler, den ich nicht unbedingt so höchst sympathisch finde, aber trotzdem natürlich Hut ab für seine Leistung und auch für die Leistung des Teams. Aber ich hätte mir dann eher den Nachnamen vielleicht Wagner oder auch Bonga von mir aus gewünscht. Aber ist okay.
Wir haben einen kleinen Augenzwinkern.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Glückwünsche gehen raus. Europameister sind wir.
Sind wir. Weltmeister Sammer.
Ja, du leitest schon perfekt ein, Fabi. Weltmeister, das ist eine gute Überleitung. Wir müssen leider auch
TM 13, oder?
Zur Beginn über unsere andere deutsche Nationalmannschaft im Fußball sprechen, denn da stand die Länderspielpause ja an. Und ja, Sören, was soll man dazu sagen? Es war mehr Schatten als wirklich Licht bei den beiden Spielen des DFB-Teams.
Ja, zwei wirklich schlechte Leistungen, gerade gegen die Slowenien?
Slowakei,
genau.
Slowenien bei Basketball.
Da muss man sagen, da haben wir alles vermissen lassen. Ich glaube, wenn man beide Spiele nimmt, das Taktische vielleicht mal so ein bisschen außen vor lässt, ich glaube, dass wir auch spielerisch nicht gut waren, war es wirklich auch eine Einstellungssache. Und das, was wir in den letzten Jahren ja immer schon so mit der Nationalmannschaft das Thema hatten, einfach war die Einstellung. Das hat man, glaube ich, in den Spielen auch gesehen. Du kannst gegen solche Mannschaften auch mal einen schlechten Tag erwischen, was fußballerisch betrifft, aber die Einstellung muss immer stimmen. Und man hat nach wie vor bei vielen Spielern das Gefühl, wenn sie den Adler auf der Brust haben, das Trikot anziehen, dass es ja nicht viel bedeutet. Es ist vielleicht auch, ja, es spiegelt vielleicht auch so ein bisschen die Generation wider, nicht nur auf dem Platz, sondern generell im Land, dass man nicht mehr so wirklich stolz darauf ist, für seine Farben zu spielen. Und das hatte man auch wieder den Eindruck, ich glaube, dass man sich nicht so wirklich zerrissen hat, um das irgendwie noch zu drehen, die Niederlage. Das zweite Spiel, okay, wir haben gewonnen. Aber spielerisch natürlich auch nicht gut. Im Endeffekt musst du jetzt jedes Spiel gewinnen, um zumindestens um Erster zu werden. Sonst wird es nur Platz 2, dann geht's in die Playoffs. Und das wird auf jeden Fall ein spannender Ritt. Und ich bin jetzt aber erstmal froh, dass für die nächsten Wochen keine Länderspiele mehr auf dem Plan stehen.
Das stimmt wohl. Ja, Sören hat die Leistung schon angesprochen, Fabi. Wenn wir uns da andere Nationen mal so im Vergleich anschauen und jetzt so ein Momentum mal aufnehmen würden, glaube ich, Stand jetzt brauchen wir uns um den Weltmeistertitel überhaupt keine Gedanken machen. Ne? Ja, wird also, ja hier und da mal drüber gesprochen. Ne?
Also ich glaube definitiv nicht im Fußball. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, jetzt sind wir am Anfang der Saison 25/26, also in fast einem, Dreivierteljahr ungefähr, kann auch wirklich noch sehr, sehr viel passieren. Sind andere Nationen wirklich so weit voraus? Ich glaube ja, individuell bei der Besetzung der Mannschaften gibt es schon Nationen, wo ich auch neidisch rüber gucke. Spanien, Frankreich, fallen mir jetzt da spontan ein. Klar, dann hast du die anderen Großgewichte, die da auch noch irgendwo mit dazukommen. Aber klar, vom Weltmeistertitel zu sprechen, das ist ja total überzogen und vermessen, glaube ich. Vor allem, wenn man dann auch die aktuellen Leistungen jetzt in den letzten beiden Länderspielen, aber eben auch die Performance rund um die Four Nations oder Four Nations Finale, wenn man das alles mit reinzieht, wundert es mich tatsächlich, dass es am Ende auch noch so ruhig abläuft alles. Und was mich halt besonders nervt mittlerweile bei der Nationalmannschaft, diesen zwischenzeitlichen Hype hat man sich dann, glaube ich, auch mit ein paar Negativergebnissen oder eben auch Resultaten ein Stück weit selbst kaputt gemacht, unnötigerweise. Und da bin ich einfach ganz ehrlich, wenn ich mir mittlerweile die Nationalmannschaft angucke, wer da alles mitspielen darf, wie Ich meine, ich bin als Junge aufgewachsen. Wer war für euch oder wer kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr an die Nummer 10 denkt, im Nationaltrikot?
Ja, Matthäus.
Matthäus,
Hässler.
Sören. Also da sind für mich Legenden mittlerweile, nichts gegen den Kerl, der hat auch ein gutes Länderspiel gegen hier Nordirland dann auch gemacht. Amiri, aber ja, das sind alles so Sachen, die fallen mir mittlerweile schwer und wenn die Nationalmannschaft spielt, dann muss wirklich viel passieren, dass ich den Fernseher einschalte. Und ich schaue viel Fußball.
Ja, und ich glaube, wir fühlen uns alle da, also ich zumindest bestätigt, dass sowohl die EM, dass sie deutlich besser gesehen wurde, als sie eigentlich war. Und man kann, glaube ich, auch festhalten, dass seit dem Final Four eigentlich die Leistungen auch kontinuierlich schlechter geworden sind, ne? Also
Ja, ich finde halt,
die
was zum
Aufbruchsstimmung
Beispiel
ist
auch
auf
noch.
jeden Fall komplett weggeblasen, ne?
Ja, also und dann kommt eben auch noch dazu, dass man nach so einer Niederlage in der Slowakei dann eben auch so eine gewisse Ratlosigkeit. Auf einmal ist man dann wieder beim Thema Mentalität und Einstellung. Da sind wir dann wieder bei dir, Sören, bei dem, was du eben erwähnt hast. Und ich meine, das darf ja eigentlich nicht wahr sein, ne, wenn es wirklich um die Nationalmannschaft geht. Und dann bei allem Respekt, wenn man sich die Gruppe anguckt, da hättest du früher ein paar Schuhe und ein Passfoto reingelegt und der Gegner wäre vor Angst umgefallen. Jetzt ist es so, dass du Luxemburg, Slowakei und Nordirland hast. Nordirland, ne?
Genau, genau.
Und du musst Angst haben, dass du da im Zweifel nicht als Erster durch die Gruppe gehst. Also das ist ja der Witz des Jahrhunderts.
Das stimmt wohl. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Pause. Die nächste Länderspielpause dann im Oktober, dann gegen Luxemburg in Hoffenheim und in Nordirland das Rückspiel. Ja, ich meine, selbst wenn wir Zweiter werden, dadurch, dass wir ja beim Final Vorteil genommen haben, werden wir auf jeden Fall die Quali spielen. Gut. Lassen wir uns da mal überraschen.
Habt ihr das eigentlich auch gelesen jetzt, nur um das Thema hier Nationalmannschaftspause oder Länderspielpause aufzunehmen? Ich glaube, ab nächstes Jahr sollen die Länderspielpausen länger sein, ne?
Okay.
Dafür dann weniger Unterbrechungen während der Saison. Also anstatt September, Oktober wird es dann nur noch eine Pause geben, die aber dann sozusagen eine Woche länger ist.
Wo dann
Halleluja.
drei Spiele stattfinden oder so.
Vier. Ja klar, du hast ja jetzt zwei pro
Ja.
Woche, dann sind es vier.
Dann ist
Pff,
die
also ich
Taktung da
weiß
aber
nicht.
auch wiederum sehr hoch, ne? So gefühlt vier Spiele in, keine Ahnung, 12 Tagen, alle 3 Tage irgendwie ein Spiel.
Ja gut, du musstest ja dann tatsächlich auch irgendwie alles unter einen Hut bekommen, aber ich sage ja, diese Länderspielpausen sind, glaube ich, während der Saison einfach nur total nervig und für die Spieler vor allem nach der Saison ein absolutes Unding, weil die eigentlich alles andere als irgendwo durch die Welt fliegen wollen, anstattdessen lieber Urlaub. Also das ist irgendwie gefühlt, aber auch die letzten Jahre einfach mehr geworden. Also ich als ich noch hier mit der alten Bundesliga aufgewachsen bin, kam mir das nicht so häufig vor, die Länderspielpausen.
Da gebe ich dir recht. Da hat man sich
Vom
auch ab und
Gefühl.
zu noch ein bisschen gefreut. Aber da damals selbst, solche Länderspiele waren auch nicht wirklich ein Augenschmaus, sage ich jetzt mal. Ne? Aber da hat man die Spiele, egal wie, dann noch 1-0 gewonnen und dann hat hinterher keiner mehr drüber gesprochen. Ne?
Wollte gerade sagen, also früher hat man ja gar nicht mehr oder gar nicht mehr darüber diskutiert, oder bist du in die Slowakei geflogen und hast irgendwie gewonnen. Und dann haben die vielleicht einen auf die Mütze bekommen, weil es spielerisch nicht in Ordnung war, aber das Thema, wie wir jetzt hatten, das hatten wir noch nie.
Ja, und das wird uns wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten weiterhin verfolgen, wenn es da auch um den einen oder anderen Spieler gehen wird. Naja, lassen wir uns mal überraschen. So, Jungs, Bundesliga, dritter Spieltag und zum Bundesliga-Start am Freitag. Ja, hat es der Spielplan gut mit uns gemeint, ein richtiges Topspiel. Bayer 04 Leverkusen hat die Frankfurter Eintracht empfangen, die am Ende mit 3 zu 1 geschlagen wurde von der Werkself unter dem Neucoach Kaspar Jühlmann. Am Ende verdient, Fabi?
Oder nicht? Ich glaube schon. Also zwar für mich ein mutloser Auftritt der Frankfurter, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr enttäuschend. Muss aber gestehen auch, als ich den ersten Blick auf die Aufstellung hatte am Freitag, war ich mir schon sehr, sehr sicher. Im Übrigen möchte ich auch nur sagen, dass es einer der Tipps aus unserer Tippscheinrunde war, der auch richtig war. Also von daher glaube ich nicht überraschend, sondern da war auch eine Portion Euphorie, glaube ich, bei den Leverkusenern mit drin. Es war ein bisschen Tempo. Es war, glaube ich, auch einfach auch eine andere Körpersprache, die dazu gedient hat, dass die Leverkusener einfach die klar bessere Mannschaft waren, auch viel mehr Abschlüsse hatten, mehr Ballbesitz und die Frankfurter irgendwie nach der Länderspielpause ein Stück weit, wie soll ich sagen, ihren Faden verloren haben spielerisch und wenig aus den Spielanteilen machen konnten. Also das war so ein bisschen grob zusammengefasst mein Eindruck.
Ja, und vor allem, was auch aufgefallen ist, glaube ich, im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen, Simon Rolfes hat es dann auch gesagt, die Mannschaft ist wieder so als Team aufgetreten, wie man sich es eigentlich vorstellt. Keiner hat da so mehr oder weniger für sich gespielt, ne? Von der ersten bis zur letzten Minute als Team aufgetreten. Guter Zusammenhalt und hätte der Spielverlauf besser, glaube ich, nicht laufen können. Du gehst nach 10 Minuten durch einen richtig schönen Freischusstreffer von Grimaldo in Führung, machst dann kurz vor der Halbzeit das 2-0. Also gerade die erste Halbzeit, ja, Leverkusen in allen Belangen die bessere Mannschaft, ne?
Ja, ich glaube, das konnte Leverkusen ja oder kann Leverkusen auf Dauer ja im Prinzip nur stoppen, wenn sie nicht die richtige Einstellung haben. Ich glaube, die Mannschaft ist gut genug, um auch Eintracht Frankfurt zu schlagen, so wie es jetzt am Freitag war. Nur sie müssen die richtige Einstellung haben. Und das hat Kasper Jürgen scheinbar in der kurzen Zeit schon geschafft. Das war ein ganz anderer Auftritt, schon die ersten Minuten. Klar, und der Spielverlauf war natürlich super. Du gehst 2-0 in Führung, zweite Halbzeit. Ja, kriegst du zwar relativ früh den Gegentreffer und die gelb-rote Karte gegen Andrich, aber dann berechtigt. Muss man auch sagen, absolut, absolut berechtigt, aber da muss man auch sagen, haben es die Frankfurter nicht geschafft, ihre Vorteile mit einem Mann mehr auszuspielen. Das hat Leverkusen gut verteidigt. Von daher würde ich da auf jeden Fall mitgehen, dass die Leverkusener das verdienten Heimsieg geholt haben.
Ja, und gerade was dann die letzte halbe Stunde von der Eintracht dann noch von der Bank kam, für mich, sage ich ganz ehrlich, ist das eigentlich ein Qualitätsverlust gewesen. Du wechselst dann Wahin, Batshuayi und Mo Dahoud ein. Und du bist nicht wirklich gefährlich geworden vor dem Leverkusener Tor. Ne? Und da kommen wir dann noch zu einem Spieler, den die Frankfurter dann diese Saison nach Freiburg verkauft haben, der, glaube ich, bei dem Spiel mit Sicherheit am Ende vielleicht sogar noch mal geknipst hätte. Den Strafraumstürmer Matanovic, ne?
Ja. Und Dino Topmolatis. Ja gut, es kam natürlich schon auch ein bisschen was zusammen da bei dem Spiel. Also irgendwie hatte man schon das Gefühl nach dem Anschlusstreffer, dass die Frankfurter wollten, aber nicht konnten.
Genau.
Dann noch die gelb-rote Karte für Andrich. Also es wären ja schon die Möglichkeiten auch da gewesen, das Momentum zu drehen. Und dann kann man es jetzt entweder positiv den Leverkusenern auslegen, dass sie sich eben nicht aus der Spur haben bringen lassen, auch in Unterzahl. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass die Frankfurter wirklich einige schuldig geblieben sind, in dem Sinne, was sie an den ersten beiden Spieltagen gezeigt hat. Und es war dann in Summe einfach viel zu wenig, obwohl die Leverkusener die Tür immer wieder weiter aufgemacht hat, eben auch unter anderem durch den Platzverweis. Überraschend, aber ehrlicherweise auch nicht wirklich.
Ja, richtig. Ja, und jetzt geht es für die Leverkusener dann ja unter der Woche dann in der Champions League weiter. Und die Frankfurter haben wahrscheinlich ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel quasi in Frankfurt gegen Galatasaray.
Stimmt, und Leverkusen spielt in Kopenhagen, ist auch kein einfaches Spiel.
Nee, richtig. So, und dann kommen wir zum Samstag und da würde ich vorschlagen, starten wir mit dem Baden-Württemberg-Derby und kann es eigentlich einen besseren Einstand geben, als mit 2 Toren nach einem Wechsel das Derby zu entscheiden? Ich glaube eher nicht, Sören. Igor Matanovic, 78. eingewechselt, und dann beginnt die Matanovic-Show.
Ja, wir hören schon ein bisschen raus, dass du Fan von ihm bist, kann ich auch gut verstehen. es war auch ein bisschen komischer Spielverlauf, gerade aus Sicht der Stuttgarter, finde ich. Du gehst nach 20 Minuten 1-0 in Führung, machst den Freiburgern eigentlich auch schwer, aber dann in der zweiten Halbzeit, muss man wirklich sagen, haben die Freiburger sich deutlich gesteigert, auch nach dem schlechten Saisonstart. Haben sie den Turnaround geschafft. Du hast Matanovic angesprochen, auch Scherhand, der ein super Tor gemacht hat, 2-1. Also aufgrund der zweiten Halbzeit muss man wirklich sagen, dass die Freiburger sich die 3 Punkte verdient haben. Und wir müssen, glaube ich, eher über die Stuttgarter reden, die Einzelführung einfach so aus der Hand gegeben haben, wie aus dem Nichts, sage ich mal, das Spiel in der zweiten Halbzeit einfach völlig hergegeben haben.
Ja, gehen dann noch durch ein richtig schönes Tor von Demirovic mit der Hacke. Fabi, du warst, glaube ich, gerade zu dem Zeitpunkt reingekommen, wo er Tor 4 mit 1-0 in Führung. Ja, erste Halbzeit eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, ohne wirklich gefährliche Torszenen. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben die Freiburger dann wirklich Druck gemacht. Ja, und bei den Stuttgartern, sage ich mal so, wäre nicht der Pokalsieg gewesen und es Sebastian Hoeneß, glaube ich, wäre beim VfB auch schon längst die Trainerdebatte aufgemacht worden, oder?
Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil ehrlicherweise auch letztes Jahr in der Bundesliga die Ergebnisse irgendwann nicht mehr gestimmt haben. Ich fand auch, spielerisch war man wenig überzeugend. Klar, den Pokal hast du dann am Ende gewonnen, egal wie. Brauchen wir jetzt nicht mehr drüber diskutieren, aber auch der Saisonstart ist alles andere als glücklich. Und ja, wenn man auch die Mannschaft sich hier beim VfB anguckt, stellt sich die Frage, ob am Ende vielleicht einfach auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist und ob die Mannschaft wirklich das zu leisten imstande ist, was man vielleicht vor der Saison von dem einen oder anderen Experten mitbekommen hat. Die haben nämlich den VfB größtenteils alle Richtung Champions League getippt, wo ich sie garantiert nicht sehe. Ja, ist so.
Ja. Da muss man, glaube ich, noch mit reinnehmen, dass jetzt noch die Nachverpflichtungen, die jetzt kurz vom Transferfensterende noch gekommen sind, Kanus und Buendi, wahrscheinlich auch noch ein bisschen Eingewöhnungsphase brauchen. Ja, die Undach-Verletzung, ich weiß nicht, wie lange da noch genau ausfällt. Ja, kommt viel zusammen beim VfB. Also.
Aber du musst ja auch mal überlegen, wenn du jetzt mal die Aufstellung dir anguckst, mittlerweile in Fürich kam jetzt von der Bank. Ja. Muss man überlegen, letzten Sommer wurde der teilweise noch für 25, 30 Millionen irgendwo gehandelt und ist dann in Stuttgart geblieben. Ist auch so ein Ding, wo ich sage, schwierig mittlerweile auch in der Bundesliga dann eben auch. Und das ist das, warum ich immer vorsichtig wäre, mit diesen Millionensummen um mich rumzuschmeißen. Weil die Jungs das halt einfach erstmal konstant über 2, 3 Jahre wirklich zeigen müssen, dass sie auf dem Niveau in der Bundesliga auch spielen können. Und da fällt im Moment beim VfB der ein oder andere wirklich deutlich ab im Vergleich zum Vorjahr, beziehungsweise auch Vorjahr vor allem.
Ja. Wer auch, über den wir noch sprechen müssten, Sören Vincenzo Grifo, jetzt die ersten 3 Spieltage, läuft auch so ein bisschen seiner Form hinterher. Müssen wir uns da so langsam, auch wenn es erst der 3. Spieltag ist, mit dem Gedanken anfreunden, dass die Spielzeiten bei Grifo diese Saison auch deutlich weniger werden?
Ja gut, ich glaube, er merkt auch, dass er Konkurrenz hat, dass er vor allen Dingen auch mit Scheren auf der linken Seite jüngere Konkurrenz hat, mehr Geschwindigkeit und das kommt natürlich auch immer darauf an, was das Spiel von Freiburg gebrauchen kann, ob Schnelligkeit oder dann doch eben auch ein bisschen mehr Kreativität. Aber ich glaube schon, dass Grifo nach wie vor ein wichtiger Spieler für Freiburg ist. Standardsituationen, Führungsqualitäten. Er wird seine Spiele haben, aber sicherlich, mein 32, das ist natürlich nach wie vor ein Alter, wo die Spielzeit weniger werden kann. Aber ich glaube schon, dass er nach wie vor ein wichtiger Spieler für Freiburg ist.
Gut, dann kommen wir zum Spiel der Dortmunder. Die gewinnen ihr Gastspiel in Heidenheim ohne großen Glanz am Ende, souverän und abgeklärt mit 2-0. Zur Wahrheit gehört aber auch, Sören, dass es letztendlich auch 70 Minuten in Überzahl waren.
Das auf jeden Fall, aber ich glaube auch unabhängig davon, ob es die rote Karte gegen CFC Warze gegeben hätte oder nicht, waren die Dortmunder, finde ich, schon auch bis zu der roten Karte die bessere Mannschaft. Sie haben wirklich einen sehr, sehr stabilen Auftritt hingelegt. Wäre ich jetzt Maximilian Bayer, würde ich sagen, im Stile einer Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielt. Aber ja, es war wirklich sehr, sehr souveräner Auftritt. Ich glaube, es gab auch schon Zeiten beim BVB, gerade auch in der letzten Saison, wo du auch mit einem Mann mehr das Spiel vielleicht noch außer Hand gegeben hättest. Von daher absolut verdienter Sieg. Klar, vielleicht spielt euch keine Glanzleistung, aber Heidenheim ist im Moment noch nicht, glaube ich, in der Lage, überhaupt in der Bundesliga viele Punkte zu sammeln.
Ja, so entspricht es an, so, Fabi. Und kommendes Wochenende ist dann quasi für die Heidenheimer als auch für den HSV schon so ein 6-Punkte-Spiel, so ein Spiel in etwa auf Augenhöhe dann auch, ne?
Auf Zweitliganiveau, ja, wahrscheinlich in einer gewissen Hinsicht. Dazu kommt noch, dass die Heidenheimer wahrscheinlich geblendet waren von den hässlichsten Trikots, die es in der Bundesliga diese Saison gibt. Ja. Ist wirklich so, komm. Also wer auch immer dieses Trikot der Dortmunder designt hat, der verdient mit Sicherheit keinen Legendenstatus im ja, wie heißt Signal Iduna Park.
Die Spruchbänder haben, glaube ich, einiges gesagt dann, ne?
Ja, aber die sind auch vollkommen zu Recht. Also wie gesagt, ich als offizieller Bayern-Fan, der sich jedes Jahr mit hässlichen Trikots rumschlagen muss. aber die Dinger, die sind wirklich wow. Hammer. Was aber dazu kommt bei den Heidenheimer, ehrlicherweise auch ganz, ganz bitter, die Kreuzbandriss mittlerweile bestätigt bei Pacarada, oder wie spricht man ihn aus?
Ja.
Neuzugang, erst ein paar Minuten Kreuzbandriss, nach wie vielen Minuten muss da raus? Ich glaube, was waren es?
Keine 10, oder?
Keine 10 Minuten, 7, 8 Minuten sehe ich gerade im Ticker, ja. Es ist natürlich schon bitter. Gut, dann ist da schon natürlich so ein bisschen Knacks. Dann kommt eine Mannschaft dazu, die dir halt in allen Belangen überlegen ist, wie jetzt die Dortmunder, gehen dann auch zu Recht nach 30 Minuten in Führung nach der roten Karte. Und wir haben ja zusammen ein bisschen geguckt und dann war eigentlich auch schon klar, das Spiel brauchst gar nicht mehr weiter verfolgen. Das wird sein Lauf nehmen. Ganz einfach. Und beim BVB ist es halt so, ich glaube, da geht es im Moment gar nicht so um die spielerische Leistung zu bewerten, sondern es geht jetzt einfach erstmal darum, die ersten paar Spiele zu gewinnen, Punkte zu sammeln, oben dran zu bleiben, Selbstvertrauen zu sammeln und der Rest wird sich dann im Laufe der nächsten Wochen zeigen. Trotzdem, und so fair muss man dann auch sein, ich habe es ja vor der Saison schon gesagt, dass ich von dem Kader nicht überzeugt bin bei den Dortmundern. Vom Eindruck her, jetzt nach den ersten drei Spielen, würde ich aber schon sagen, dass ich meine Stecktabelle für den 34. Spieltag anpassen muss, weil ich die Dortmunder auf jeden Fall unter die ersten vier mit reinnehmen würde.
Okay, muss ich gleich mal gucken, wo du die getippt hast.
Streichst du an im Kalender.
Ja, okay, gut.
Ein Lob für die Dortmunder.
Ja, und das aus deinem Munde, das kommt auch nicht so häufig vor. Aber mal schauen, ob das sich am Mittwoch dann auch immer noch, am Dienstag auch noch der Fall sein wird, wenn es dann in Turin am ersten Spieltag gegen Juve geht. Den zweiten Auswärtssieg in dieser Saison feiert die TSG Hoffenheim sollen. 4-2 bei Union Berlin.
Und das auch nicht unverdient, weil sie enorm effektiv waren. Mit Fisnik Aslani, glaube ich, ja, im Moment einen super Stürmer in den Reihen haben, der weiß, wo das Tor steht. Das war in den vergangenen Jahren ja bei der TSG auch mal so ein Problem, dass sie nur Kramaric hatten und jetzt haben sie eben auch Aslani, der trifft. Ja, es war sicherlich kein Highlight, was das Spiel betrifft, aber die TSG war sehr, sehr, sehr effektiv, haben sich auch von dem Anschlusstreffer, von dem 1-2 von Ansa nicht außer Ruhe bringen lassen, quasi einen direkten Gegenzug, ein paar Minuten später dann das 3-1 gemacht. Ja, und dann spätestens nach der roten Karte war das Spiel gegessen und verdienter Auswärtssieg für die TSG.
Ja. Hat sich für mich der Kauf von Aslani bei Comunio auch vor mehreren Wochen gelohnt, von 3 auf 11 Millionen. Also da kann ich mich momentan auch nicht beklagen. Ja, und Fabi, die TSG, ich sag mal, letzte Saison hätten sie sich auf jeden Fall da noch das Unentschieden oder das, vielleicht sogar noch die Niederlage noch mitgenommen, ne? Oh, wirkt ja stabiler, finde ich zumindestens.
Ja, auf jeden Fall ein bisschen stabiler, auf jeden Fall. Zweiter Auswärtssieg in Folge im Übrigen, ne? Darf man auch nicht vergessen. Schon auch ein starkes Stück, was die Hoffenheimer da leisten. Sieht ein bisschen ausgeglichener aus. Auf der anderen Seite, ja, wer Sorgen bereitet in einer gewissen Hinsicht, ist schon auch Union mit Baumgartner an der Seitenlinie. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, bei der Nationalmannschaft, aber auch so eine gewisse Ratlosigkeit und eigentlich atypisch für Union auch die, ja, wie man sich teilweise durch die 90 Minuten wirkt. Also spielerisch nicht überzeugend, dann eigentlich auch alles, was die Union auszeichnet, so diese Zweikämpfführung, die Präsenz auf dem Platz und da ist wirklich. Das ist nicht das Union, so wie man es vielleicht vor 2, 3 Jahren hatte, oder? Kann man das so sagen? Ja.
Kann man, glaube ich, so festhalten. Enorme Probleme mit dem schnellen Umschaltspiel der Hoffenheim auf jeden Fall. Gab dann in ein oder anderen Situationen ziemlich unglücklich. Ich glaube, bei dem 3-1 von Aslani, wo Khedira ihm da quasi den Ball 2 Meter vorm Tor noch unglücklich auflegt. Ne?
Aber da hattest du ja auch mehrere solche Dinge. Du hattest ja bei dem, ich glaube, beim 0-2 war es, glaube ich, Trimmel, der den Fehler macht.
Ja.
Nee, beim 1-0 zum Elfmeter führt, genau, sowas. Dann Trimmel macht den Fehler, dann der Elfmeter selbst, wie er verursacht worden ist. Das ist wirklich kläglich. Und dafür wirst du in der Bundesliga dann unter anderem eben auch mal von so einer Mannschaft wie Hoffenheim bestraft, die im Übrigen nächste Woche zu Hause gegen die Bayern spielt.
Lieblingsgegner. Mhm. Auch immer mal wieder ein Spiel, wo die Bayern Punkte liegen lassen, Fabi.
Absolut.
Gut, Sören, dann lass uns mal weitermachen mit Ole Werner und RB Leipzig, denn die feiern einen 1-0 Auswärtssieg in Mainz. Auch nicht unverdient.
Auch nicht unverdient, ich würde sogar sagen, sehr verdient, auch wenn das 1-0 natürlich ja, knapp klingt. Aber ich glaube, wer den Spielverlauf gesehen hat oder das Spiel gesehen hat, das war sehr, sehr dominanter Auftritt der Leipziger, muss vielleicht dann auch wirklich anerkennen mittlerweile, dass sich die Mannschaft so ein bisschen stabilisiert hat, auch mit der Viererkette, die sehr defensiv sehr gut stand, gegen harmlose Mainzer, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das Einzige, was man dann vielleicht kritisch sagen muss bei den Leipzigern, sie hätten das ein oder andere Tor mehr machen können müssen. Aber der Sieg ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, um auch nochmal mehr Ruhe reinzubekommen in Leipzig.
Ja, Mainz hat zweite Halbzeit eigentlich deutlich mehr Spielanteile, aber keine wirklichen Ideen gehabt, um die Leipziger Defensive da noch irgendwie vor große Herausforderungen zu stellen. Ne? Ja. Ja. Und die Leipziger stehen jetzt mit 6 Punkten da. Bis auf die Niederlage in München eigentlich, glaube ich, auch einigermaßen stabilisiert. Die nächsten Wochen wird wahrscheinlich dann auch noch eine deutliche Leistungssteigerung auch von dem einen oder anderen Neuzugang zu erwarten sein. Ne? Aber man merkt, glaube ich, auf jeden Fall, dass Ole Werner da jetzt einen klaren Plan hat auch. Okay. Gut. Okay, Fabi, noch was zu den Leipzigern oder zu den Mainzern? Nee. Nee? Dann lass uns doch mit dem Spiel weitermachen, Fabi, das uns ja am Samstag mit am längsten beschäftigt hat. 115 Minuten waren es am Ende. Und es war ein wirkliches Spektakel bei der Wolfsburger Geburtstagsparty, wo die Kölner den Partycrasher gespielt haben am Ende.
Verrückt, oder?
Ein geiles Spiel gewesen.
Ja, zumindest die Nachspielzeit, ja. Die offizielle, die war auf jeden Fall, da war alles mit drin. Hat man, glaube ich, auch so nicht kommen sehen. Was soll man dazu sagen? Ich glaube, am Ende des Tages, wenn du so ein Spiel siehst als neutraler Zuschauer, bist du so, dass du sagst, okay, ist ein faires Ergebnis, 3-3. Ich glaube, beide Mannschaften haben irgendwo ein Stück weit alles reingeschmissen. Es war meines Erachtens auch so ein Spiel auf Augenhöhe. Also es war jetzt nicht so, dass ich hier eine Mannschaft besser als die andere gesehen habe. Was aber damit verbunden ist, ein dickes Kompliment an den FC, die einfach einen sehr, sehr guten Eindruck machen, wie sie in die Liga gestartet sind. Die ersten 3 Spiele, 7 Punkte als Aufsteiger im Vergleich zu anderen Mannschaften, die unten im Keller hängen oder auch, sagen wir mal, geografisch gesehen Nachbarn, die für ein mögliches Derby in Frage kommen, wie die sich präsentieren, ist das schon wirklich richtig, richtig stark. Zurückzuführen meines Erachtens auf den unfassbar klugen Sommer mit vielen, vielen klugen Transfers. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Wolfsburger da ein Stück weit mit reinnehmen. Ja, jetzt auch mit Eriksen mal einen Namen in die Liga geholt. Das habe ich mir ja immer gewünscht. Wo es einfach auch ein bisschen mehr Spaß macht, als die Vorjahre, denen mittlerweile beim Kicken zuzugucken.
Ja, da haben natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Ne? Also 65. Minute gehen sie durch Maier, dann 2-1 in Führung. Kassieren dann in der 90. dann das 2-2 durch Johannesson, wo man dazu sagen muss, dass El Maler da auf links außen sich ja gegen, ich glaube, 4 oder 5 Wolfsburger da durchsetzt. Ganz stark gemacht, außer Frage. Aber spätestens beim zweiten muss er dann eigentlich liegen und dann passiert auch gar nichts. Ne? Ja, aber Moral wieder gezeigt, ähnlich wie beim Spiel in Mainz, wo die Kölner ja noch spät getroffen hatten. Ja, und dann sah ja alles danach aus, dass Maxi Arnold mit einem richtigen schönen Traumfreischuss da eigentlich, wäre dann übrigens auch mein Gewinner des Spieltages gewesen zum Geburtstag, dann zum 80-jährigen, ja, Mr. Wolfsburg dann das entscheidende Tor schießt, aber am Ende war es dann, ja, ist doch wirklich so, oder? Wenn du an Wolfsburg denkst, denkst du doch an eigentlich nur an Maxi Arnold oder an, auch eventuell an
VW.
Ja, oder nicht? An VW, ja. Ja, gut, okay. Ja, aber am Ende ist dann Kaminski, passt dann natürlich auch noch, der ausgeliehen aus Wolfsburg, der macht dann das 3-3. Ja, und wenn man dann auf die Einwechslung der Kölner guckt, wir haben es, ich glaube, letzte Woche auch schon mal gesagt, da kommt dann auch nochmal für Kölner Verhältnisse auch nochmal Qualität von der Bank, ne? Also auch ein großer Vorteil im Gegensatz zu der einen oder anderen Mannschaft im unteren Tabellendrittel, gegen die Kölner dann in den nächsten Wochen dann antreten werden.
Ja, aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, um die Kölner braucht man sich nicht so
Nee.
viele Sorgen, ehrlicherweise, glaube ich, machen, weil das, ich meine, klar, fairerweise muss man schon dazu sagen, jetzt kam natürlich auch in der einen oder anderen Situation ein bisschen Glück dazu. Ich glaube, es waren, war es nicht am ersten Spieltag auch ein richtig spätes Tor, glaube ich,
Ja.
was für die Entscheidung gesorgt hat. Also. Ja, trotzdem, das gehört zum Fußballleben auch dazu. Und für einen Aufsteiger jetzt auch so ein Spiel hinzublättern, drei Tore auswärts zu machen, ist eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass man ja in allen Mannschaftsteilen so viel Qualität hat, um möglichst in ruhigen Fahrwassern durch die 34 Spieltage zu schippern.
Ja, und erinnert euch dran, wie viele Jahre ist es her? 4, 5, 6, wo der FC nach dem Aufstieg mit Steffen Baumgart da Richtung, ja, sich Richtung Europa gespielt hat, ne? Ich erinnere mich da noch an die Bilder, wo sie, das Emirates geflutet haben. Deswegen, vielleicht ist es ja so eine Überraschungsmannschaft dieses Jahr. So, ein anderer Aufsteiger, Fabi, beim Nord-Süd-Klassiker am Samstagabend. Ist, kann man glaube ich sagen, noch mit einem blauen Auge und einem 5:0 noch relativ gut bedient gewesen in München.
Also ich glaube auch, da musst du froh sein, dass die Bayern nach 30 Minuten ein paar Gänge zurückgeschalten haben. Wahrscheinlich auch im Hinblick auf Mittwoch jetzt diese Woche Chelsea Champions League, weil sonst hätte es ganz böse enden können. Also da war definitiv mehr als ein 5-0 theoretisch drin. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube, es ist unfair, jetzt in die Analyse rund um HSV zu gehen bei den Bayern. Was kann man da sagen? Dreh- und Angelpunkt Olise. Und kann es gar nicht oft wiederholen. Auch in letzter Zeit im privaten Umfeld habe ich es immer wieder gesagt, wenn du den beim Fußballspielen mittlerweile zusiehst, das ist mit Abstand das Beste, was wir in der Bundesliga seit wahrscheinlich vielen, vielen Jahren hatten. Ich sage immer Thiago, fußballerisch, technisch. Aber das ist wirklich der Weltklasse-Spieler in der Bundesliga. Und drumherum mittlerweile ein paar Spieler, die Form oder aufsteigende Form zeigen. Serge Gnabry, der wieder Scorer-Punkte erzielt. Dazu hast du Harry Kane. Sag mal, in der Offensive oder die erste Elf der Bayern, die kann schon auch in Europa bis zu einem gewissen Punkt mithalten. Was dann schon ja, super abfällt, ist dann tatsächlich die Qualität, die von der Bank kommt. Zumindest bis Oktober, November und Musiala, Davis und so weiter nachkommen. Aber bis dahin ist das schon sehr, sehr dünn, was da von der Bank dann nachgelegt werden kann, meines Erachtens.
Ja, kam ja heute die Meldung, Rafa Guerrero hat sich, glaube ich, auch eine Bauchmuskelzerrung oder so, auch 2, 3 Wochen Pause. Ist auf, wie sagt man, auf Kante genäht der Kader. Aber gut, da muss man dann schauen, dass man bis zum Winter hindurchkommt und dann mal abwarten. Aber
Übrigens
eine,
auch
ja.
für alle Kritiker, ne, die hier im Sommer auch das ein oder andere ein Stück weit verflucht haben. Aznou, der linke Wunderverteidiger, ist mittlerweile auch in die U21 degradiert worden bei Everton, ne, im Übrigen. Also ob das jetzt der Spieler wäre, der dir jetzt auf der linken Seite helfen würde, weiß ich nicht. Trotzdem bist du schon so in dem Zwiespalt, ehrlicherweise, wenn es um die Jugendspieler geht. Jetzt am Wochenende hat Lennart Kahl mal wieder eine halbe Stunde bekommen. Ja, ist ein Ritt auf der Rasierklinge, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt, vor allem wenn es dann um die Champions League geht, und das wird man jetzt am Mittwoch sehen. Ich würde jetzt schon mal alles drauf wetten, dass vor allem alles unter 20 Jahren keine Einsatzzeit bekommt am Mittwoch.
Da gehe ich stark von aus. Und was das Thema Chelsea angeht, da ist Sören ja, glaube ich, ziemlich involviert. Da bin ich mal gespannt nachher da auf deinen Tipp, Sören, was Chelsea angeht. Lothar Matthäus, Sören, hatte im HSV nach dem Spiel, ja, so hart es klingt, die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen.
Ja, gut, das ist natürlich immer einfach gesagt, wenn du 5:0 gegen Bayern München verlierst. So, aber den HSV trennen Welten von Bayern. Das ist einfach so. Und Bayern trennt vielleicht im Moment auch einige Welten von den 17 anderen oder 16 anderen Bundesliga-Clubs, weil sie einfach die beste Mannschaft im Moment in dem Wettbewerb sind. Was man dem HSV einfach auch ja, vielleicht ein bisschen vorwerfen muss, dass sie zu naiv in dieses Spiel gegangen sind, dass sie vielleicht auch zu viel Angst hatten. Aber es sind nicht die Spiele, wo du die Punkte holen musst. Du hast das Heidenheim-Spiel angesprochen nächste Woche. das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Und ich sehe die HSV-Mannschaft nicht so schlecht. Ich sehe vor allen Dingen auch nicht, dass es im Umfeld irgendwie unruhig wird. Das hat Steffen Kunz, glaube ich, sehr, sehr gut im Blick. Mit Merlin Polzin, glaube ich, auch ein Trainer, der weiß, was er macht. Und die nächsten Wochen, die nächsten Spiele jetzt Heidenheim werden zeigen. Aber es wird ein langer Weg für den HSV. Ich glaube, das ist auch klar. Sie sind nicht der HSV, der jetzt plötzlich um den internationalen Platz mitspielt. Ich glaube, das ist auch ganz klar. Ja, 5-0 hört sich heftig an, aber dieses Spiel werden sie relativ schnell abhaken und dann nächste Woche ein ganz anderes Gesicht zeigen.
Kann man gespannt sein. Gut, kommen wir zu den Sonntagsspielen. Am Sonntagnachmittag, ja, einen perfekten Saisonstart legte die andere Hamburger Mannschaft hin. Und zwar der FC St. Pauli gewinnt sein Heimspiel 2-1 gegen Augsburg und stellt damit auch noch einen Vereinsrekord, Startrekord auf. 3 Spiele, 7 Punkte und somit als Belohnung Platz Nummer 4 für die Paulianer, die auch den Heimsieg mehr als verdient gehabt haben. Spielerisch war das schon eine deutliche Klasse besser als der FCA.
Ja, ich glaube, man hat einfach gesehen, dass im Vergleich vielleicht sogar zum Stadtnachbarn einfach, dass es mittlerweile eine gestandene Bundesligamannschaft ist. Sie wissen, was auf sie zukommt. Sie wissen, was sie spielen müssen, um es den Gegnern schwer zu machen, gerade natürlich am Millerntor. Aber du hast es richtig angesprochen, es war ein absolut verdienter Sieg, weil sie die Augsburger ja phasenweise wirklich im Griff hatten. Ich glaube, Augsburg hatte vor dem Tor vielleicht außer dem Treffer nicht viel zu melden. Und das sind die Spiele, wo man wirklich sagen muss, da sieht man, dass St. Pauli mittlerweile wirklich gestandener Bundesligist ist, auch wenn es erst das zweite Jahr ist, aber sie sind da. Und sie sind reif, vor allen Dingen auch solche Spiele dann zu gewinnen. Vielleicht hätten sie in der letzten Saison nur ein Unentschieden geholt. Aber mittlerweile sind sie in der Lage, dreifach zu punkten gegen solche Mannschaften und stehen völlig zu Recht, glaube ich, auch im Moment auf einem sehr, sehr guten Tabellenplatz für ihre Verhältnisse und machen einen guten Eindruck.
Ja, Fabi, letztes Jahr nach 4 Spieltagen noch komplett ohne eigenes geschossenes Tor gewesen, die Hamburger. Und jetzt schon nach 3 Spieltagen 7 Tore. Ich glaube, gerade die neuen Offensivkräfte vorne, Hutonji, Pereira Lang oder auch Joel Chima Fushita im Mittelfeld, schlagen voll ein.
Zumindest für den Moment, ja. Und 7 Punkte sind eine Menge Holz nach 3 Spielen. Und wenn man sich dann mal so in die untere Tabellenregion begibt, dann heißt es für mich, nach Adam und Riese mindestens mal 6 Punkte Vorsprung, die dir im Laufe der Saison in dem einen oder anderen Spiel durchaus ein bisschen mehr Ruhe geben, glaube ich. Du darfst auch bestimmt mal ein Spiel gegen den direkten Wettbewerber verlieren. Und von daher kann man schon davon sprechen, dass dieses Scouting, wenn man sich dann auch mal anguckt, wo die Spieler alle herkommen, muss man teilweise wirklich hier bei Google gucken, welcher Verein, woher, aus welchem Land. Und es scheint zu funktionieren. Und das ist super sympathisch dahingehend, weil es mich manchmal ein bisschen an die ersten 1, 2, 3 Jahre von Union in der Bundesliga erinnert.
Nur halt deutlich attraktiveren Fußball.
Ja, genau. Definitiv.
Ja, und Fabi,
im FCA fliegen ein paar Sachen um die Ohren, würde ich sagen, ne?
Das wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Also mich erinnert das jetzt eigentlich vom Auftritt her schon eigentlich so wieder an den FCA der letzten Jahre, ne? 3 Spiele jetzt mit 3 Punkten und jetzt auch nach der Führung, das war nichts Tolles.
Ja, ich glaube halt einfach, dass schon Sandro Wagner eine Attraktion in der Bundesliga ist und ich glaube auch, dass der ganz vorne mit dabei ist, wenn es um die Fähigkeiten, taktisches Wissen, Trainingsgestaltung, allem drum und dran geht. Aber wenn du zu sehr polarisierst mit Aussagen, wie jetzt zum Beispiel alles rund um das Bayern-Spiel, dann tust du dir nach so einem Auftritt wie jetzt am Sonntag eben selbst keinen Gefallen. Und dann kann es auch ziemlich schnell unruhig werden. Und ja, ich gebe dir recht, fußballerisch war das kein Schritt nach vorne im Vergleich zur Vorsaison. Und auch wenn man dieses Referenzspiel Bayern München nimmt, dieses Spiel kann im Zweifel auch 4, 5, 6, 7, 0 ausgehen. Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen geht es jetzt schon auch darum, die Lehren draus zu ziehen und irgendwann anzufangen, wieder zu punkten. Und ansonsten eben auch da weiterzumachen, am besten, wo man am ersten Spieltag in Freiburg aufgehört hat. Und davon lebt jetzt der ganze Verein, glaube ich, nach wie vor noch.
Mhm. Wird auf jeden Fall spannend. Dann beim nächsten Heimspiel geht es dann gegen Mainz für die Augsburger. So, und dann kommen wir zur, ja, vermeintlich größten Überraschung des Wochenendes. Die Bremer, die ja die letzten Wochen von uns auch so einiges haben, ja, um die Ohren geschleudert gekriegt, feiern einen 4:0 Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach, der auch in der Höhe mehr als in Ordnung geht und sorgen damit auch noch gleichzeitig, kam dann heute am Montag dann, zu einer Trainerentlassung bei Borussia Mönchengladbach, die, glaube ich, auch jetzt überfällig war.
Bauernopfer.
Bauernopfer?
Ja, 100%. Weiß Aber Sören, du kannst gerne erstmal zum Spiel was sagen.
Ja, zum Spiel. Es kommt natürlich dann für Gladbach auch in der Phase irgendwie alles zusammen. Am Ende steht ein 4-0. Tobi hat es richtig gesagt, in der Höhe dann auch verdient. Aber wenn man zum Beispiel nur die erste Halbzeit nimmt, klar, da haben sie schon 2 Gegentore bekommen, und sich die Werte anschaut, da war Gladbach in allen Werten, glaube ich, die bessere Mannschaft und auch nicht so schlecht. Und dann nimmst du die zweite Halbzeit mit rein, wo es dann natürlich ein anderes Spiel war, wo Bremen dann natürlich dann noch die 2 weiteren Tore geschossen hat und dann steht eben dieses 4-0 und ja, und es unterstreicht irgendwie auch so den Blick auf Gladbach, dass sie im Moment eben kein gutes Bild abgeben, dass sie zu Recht dann auch mit einem Punkt unten drin stehen nach 3 Spielen und dann ist die Trainerentlassung einfach überfällig gewesen. Wobei man natürlich auch schon Phasen hatte in der vergangenen Saison, wo man gedacht hätte, okay, jetzt ist es soweit, da hat man auch mal in Seoane festgehalten. Jetzt natürlich durch die Trainerentlassung lenkt man, glaube ich, auch so ein bisschen ab von dem Transfersommer, der jetzt auch nicht so gut war, wenn man sich die Mannschaft anschaut. Und das ist einfach, wenn man ehrlich ist, auch traurig. Es ist Borussia Mönchengladbach, ist nach wie vor eines der größten Vereine hier in Deutschland. Und dass sie jetzt im Moment so ein Bild abgeben, ist einfach nicht gut und auch nicht gut für die Bundesliga.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt sind ja 10 Spiele in Folge ohne Sieg, 5 Spiele zuletzt ohne eigenes Gegentor. Also das ist ja. Schon eine Hausnummer, ne? Ich meine, Seoane war jetzt 2 Jahre da, wo er sie übernommen hat, hat er sie einigermaßen stabilisiert. Dann wurde an ihm festgehalten, weil vielleicht auch, ist ja nicht das erste Mal, dass er den Kopf aus der Schlinge zieht. Ne? Stand ja, glaube ich, schon 2-3 Mal da kurz vorm Rauswurf. Also von daher, vielleicht ist der richtige Schritt jetzt nach 3 Spieltagen, ohne die Saison dann jetzt komplett wegzuwerfen. Aber die Namen, die da jetzt so im Hintergrund schon kursieren, Eugen Polanski übernimmt er jetzt erstmal, aber dann wird Materazzo gehandelt, dann Urs Fischer. Also ich bin echt mal gespannt, wer da in Gladbach dann aufschlagen wird.
Ja, das ist ein guter Punkt, wer die Truppe auch übernehmen will. Ne? Also ich glaube, ehrlicherweise ist es von den Strukturen her ein Verein, der nicht mehr so gut aufgestellt ist, wie er das vor ein paar Jahren noch war. Ich bin kein großer Fan von Roland Wirkus, muss ich auch dazu sagen. Und wenn man sich die Mannschaft so anschaut, so wie sie zusammengestellt ist, ist es jetzt auch nicht die Creme de la Creme der Bundesliga. Klar kommen da natürlich auch so ein paar finanzielle Themen mit rein, aber ich glaube, Borussia Mönchengladbach hat sich die letzten Jahre auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert in der Art und Weise, wie man Transfers über die Bühne gebracht hat oder die einzelnen Transferphasen auch gestaltet hat. Und jetzt stehst du nach dem 3. Spieltag tatsächlich mit ja, in einer Art und Weise auch da, die ja schon auch schwierig ist, selbst auch mit einem neuen Trainer. Erstens muss der jetzt erstmal innerhalb von wenigen Tagen auch versuchen, das Ruder rumzureißen. Dann, wie sehen die nächsten Spiele aus? Wen haben die Gladbacher?
Leverkusen.
Toll.
Ja.
Dann fährst du dahin und das ist halt auch so eine Sache, die beeinflusst natürlich auch den weiteren Verlauf. Also es ist nicht einfach und nennt mir mal einen Trainer, der jetzt auf dem Markt ist, wo ihr spontan sagen würdet, ja, der passt. Und einer der großen Namen wird es nicht machen. Du hast einen Roger Schmidt, fällt mir ein, ist auf dem Markt, der wird die Fohlenelf nicht mal mit der wie heißt das?
Mit der Zange anfassen oder so, ne?
Genau. Ja, ist ja wirklich so. Und das ist halt schon auch ein Punkt. Da bin ich echt mal gespannt, wen sie präsentieren. Oder sie werden den einfachsten Weg gehen, des Widerstands und werden hier aus dem Nachwuchs jemanden befördern. Mhm. Boah, echt schwierig.
Wird spannend, ja. So, von der ersten Trainerentlassung in der ersten Liga kommen wir zu einer Trainerentlassung in der zweiten Liga, die auch so ein bisschen wie eine Bombe heute eingeschlagen ist, ne?
Die auf jeden Fall überraschend, sehr überraschend kam. Der VfL Bochum feuert nicht nur Dieter Hecking, sondern auch Dirk Duffner. Ich hätte eher darauf gewettet, dass es noch zwei Spiele so weitergeht und dann vielleicht was gemacht wird. Aber die Wahrheit ist, du hast fünf Spiele gespielt und nur eins davon gewonnen. Das ist für die Ansprüche des VfL natürlich nicht gut. Und die Stimmung ist jetzt auch nach der 1-0-Niederlage in Paderborn deutlich gekippt. Das waberte ja schon so im Umfeld so ein bisschen rum. Gerade auch Dirk Duffner hat aufgrund der Transferperiode einiges abbekommen. Da muss man sagen, spielerisch hat sich der VfL auch in der Länderspielpause, die eigentlich zum guten Zeitpunkt kam, überhaupt nicht weiterentwickelt. Dann hast du wirklich einen unterirdischen Auftritt gegen Paderborn gezeigt. Und dann hat das Präsidium eben entschieden. Ich denke mal auch federführend jetzt mit Andreas Lute, der da ja auch einen wichtigen Part jetzt übernommen hat im Präsidium. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das ist der Trainer und der Sportgeschäftsführer waren eben nicht vom Präsidium auserwählt, sondern eher von dem Vorpräsidium. Und dementsprechend hat mich das jetzt nicht überrascht, dass in der Deutlichkeit durchgegriffen wird. Vielleicht vom Zeitpunkt her hätte man es schon vor der Länderspielpause machen können. Aber es ist die richtige Entscheidung. Und jetzt vertraut man erstmal Daniel Siebers. Ich glaube, das ist auch gut. Er hatte in der Neuzeit gute Arbeit geleistet. Anerkannter Fußballlehrer. Und jetzt wird man einfach mal schauen, was die nächsten Tage so bringen. Man kann ja jetzt auch noch nicht viel lesen oder erfahren. Aber ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, weil man darf nicht vergessen, in der zweiten Liga geht es auch schnell. Du hast nur 3 Punkte auf dem Konto. Also das kann auch wirklich düster ausgehen, wenn die Saison so weiter verläuft. Und von daher lieber frühzeitig agieren als zu spät.
Auch heftig. Duffner nach 5 Monaten schon wieder einen Job los. Ne? Ja, ist ihm da hauptsächlich dann die Transferperiode so ein bisschen auf die Füße gefallen? Ne? Ich meine, von den 11 Spielern, die er verpflichtet hat, keiner will eine wirkliche Soforthilfe. Ne? Und spielerisch der VfL, gerade im Offensivbereich, hat man jetzt am Freitag, wo es ja eine 1-0-Niederlage in Paderborn gab, die zwar spät passierte, allerdings eigentlich komplett 90 Minuten chancenlos war. Ne?
Ja, absolut. Und was man, glaube ich, auch einfach sagen kann, dass er viele Spieler natürlich auch nur per Leihe holen konnte vielleicht auch oder auch nur holen konnte, weil das Geld nicht da war. Aber ich glaube schon, dass du, wenn man noch weiter zurückgeht, es hat ja relativ lange gedauert, bis man Duffner überhaupt vorgestellt hat, Mitte diesen Jahres. Da hat man, glaube ich, schon gemerkt, dass das in der heutigen Zeit einfach nicht geht, dass man eben Transfers viel weiter vorbereiten muss. Und er hatte natürlich auch relativ wenig Zeit, aber zur Wahrheit gehört auch, dass er auch mit viel Kritik auch schon begleitet wurde, auch als er angefangen hat. Ich meine, bei Hertha ist er auch relativ früh gegangen worden. Ja, und dann hat sich das durchgezogen. Und dann kannst du ihn, glaube ich, auch nicht mehr halten, wenn man sich den Kader anschaut. Der ist eher zusammengewürfelt, anstatt man da eine klare Idee sehen kann. Ja, und dann ist es besser, glaube ich, frühzeitig auch getrennte Wege zu gehen.
Und der kommende Gegner für den VfL Wolfsburg, sage ich schon, VfL Bochum, ist dann am Samstagabend Topspiel, der 1. FC Nürnberg. Ja, und da bleibt Miroslav Klose weiterhin bei 1 Punkt stehen aus 5 Spielen. Gab am Wochenende auch noch eine Niederlage wieder beim KSC mit 2-1, die weiterhin ungeschlagen sind, die Karlsruher. Für Miro Klose, Fabi, dann wahrscheinlich auch ein Endspiel, endgültig um seinen Trainerjob.
Also sofern er natürlich verliert, ja, wird er im Zweifel wahrscheinlich auch nicht mehr zu halten sein, würde ich jetzt mal behaupten. Ist aber im Grunde genommen eigentlich auch ähnlich ein bisschen, finde ich, wie bei Sojane. Also er war jetzt auch nie derjenige, der, glaube ich, da immer über einen längeren Zeitraum richtig fest im Sattel saß. Man hat trotzdem immer wieder an ihm festgehalten, jetzt auch wieder für das nächste Spiel eine Jobgarantie. Aber ja, am Ende ist Fußball ein Ergebnissport.
Und das kostet 3 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, du, wie gesagt, das Problem halt in der zweiten Liga ist natürlich auch, dass alles so nah beieinander ist. Und ich glaube, jetzt auch beim VfL, also du kannst jetzt nicht davon sprechen, dass die ersten Spiele alle vollumfänglich eine Vollkatastrophe waren und du jedes Mal an die Wand gespielt worden bist, sondern du hast jetzt spät in Paderborn verloren. Gab mit Sicherheit auch das ein oder andere Spiel, wo ähnlich knapp war. Und das ist das eben, was die zweite Liga ausmacht. Aber am Ende bist du eben, ja, oder wirst du dann auch an Ergebnissen gemessen. Und dann ist es egal, ob es ein Dieter Hecking ist, über den alle heilfroh waren, dass er im Sommer oder kurz vor der Sommerpause verlängert hat für ein weiteres Jahr oder zwei. Genauso ist es auch bei Miro Klose. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann bist du irgendwann weg. Im Fußball gibt es keine Erbarmen.
Genau. Das Ergebnis gestimmt hat auch bei Fortuna Düsseldorf dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit bei Preußen Münster. Nach zwischenzeitlichem einzelnen Rückstand am Ende mit 2:1 gewonnen. Ja, die Münsteraner müssen sich eigentlich vorwerfen, nicht clever genug hinten verteidigt zu haben. Hatten bis dato eigentlich alles weit im Griff und ärgerliche Niederlage auf jeden, ärgerliche Heimniederlage für die Münsteraner. Ja, Fabian, die größte Überraschung ist, die Hertha ist auf einmal wieder da. Erster Saisonsieg und das ausgerechnet in Hannover beim bisher
Ja.
ungeschlagenen Tabellenführer.
Genau. Und das ist ein Stück weit das beste Beispiel dafür, wie die zweite Liga funktioniert. Das war letztes Jahr so, das war das Jahr davor so und das wird auch dieses Jahr so sein. Im Prinzip jeder kann jeden schlagen und du hast zumindest nach den ersten 5 Spieltagen niemanden, der sich wirklich absetzen kann als die Spitzenmannschaft, wo du jetzt drauf wetten würdest, sie steigt auf.
Das stimmt. Soll noch irgendein Spiel, was bei der zweiten Liga noch wichtig war, was wir vergessen haben?
Ja, ich glaube, dass wir Kaiserslautern noch einnehmen können, die sich auch jetzt stabilisiert haben. Oben weiter ranrücken, nur ein Punkt hinter Platz 3. Natürlich alles viel zu früh, aber da war ja auch ein bisschen Unruhe. Von daher der 3:0 Auswärtssieg in Fürth, auch ganz wichtig.
Ich sehe gerade, stimmt, da war die rote Karte nach
Ja.
27 Sekunden, ne?
Ja.
90 Minuten Überzahl, genau, stimmt. Gut, das wäre dann die zweite Liga gewesen. Und dann können wir euch schon mal vorausblicken. Jungs, endlich wieder Champions League diese Woche. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag am ersten Spieltag. Und ich würde sagen, wir starten mit dem BVB, Fabi. Bei der alten Dame Juve, die am Wochenende, kurz vor Ende, noch 4:3 bei Inter Mailand gewonnen hat.
0-1, Dortmund gewinnt 1-0.
Oh, okay. So, und dann haben wir noch so vom Spiel her am Dienstag. Der Dienstag ist allgemein nicht so top mit den Spielen. Real gegen Marseille zu Hause.
Ui, Real Marseille, 2-1.
Okay. Und dann haben wir den Mittwoch, wo ein paar richtig geile Spiele sind. Fabi Sören, eure Ergebnisse. Bayern gegen Chelsea.
Ich kann schnell machen, ich sehe Bayern klar besser im Moment. Chelsea hat am Wochenende auch nicht überzeugt, nur 2-2 gegen Brentford, deshalb sage ich 3-1 Bayern.
Wow, okay.
Also ich gehe mit, ich bin aber ein bisschen knapper unterwegs. Ich sage 1-0, schmutziges Tor von Harry Kane.
Ah, gönn deinem Papa doch, wenn er mal reinfährt, dann auch ein paar mehr Tore
Ja, würde ich ihm natürlich
immer.
auch, aber ich glaube, es wird ein 1-0.
Okay, Fabi, dann haben wir noch Liverpool empfängt Atletico.
Ehrlicherweise, Liverpool ist jetzt meines Erachtens im Moment auch noch nicht so richtig gut im Fahrt. Atletico genauso wenig, die haben zwar am Wochenende mal gewonnen. Es wird trotzdem, es wird ein 2-0 Liverpool.
Okay, und für dich, Sören, haben wir dann noch Ajax empfängt Inter am Mittwoch.
2-1 Ajax.
Heimsieg, okay. Gut, und dann kommen wir zum Donnerstag. Die Frankfurter Eintracht empfängt Leroy Sané und Gala. Wie ist der Tipp?
Boah, schwierig. 1-1.
1-1, Fabi, Auswärtsspiel für die Frankfurter.
Darfst du eigentlich, wenn es eine Mannschaft in Deutschland gibt, die sich das nicht aus der Hand nehmen lässt, wenn es um solche Dinge geht, dann sind es eigentlich die Frankfurter mit ihren Fans. Ganz ehrlich, da muss man auch mal ein Statement setzen. Es muss ein 1-0-Sieg für die Frankfurter werden.
Okay. Okay.
Bundesliga gegen Super League. Ne, 1-0
Okay,
Frankfurt.
gut. Und was machen wir mit den Leverkusenern? Die sind in Kopenhagen zu Gast.
Boah.
Ist echt ein schwieriges Spiel, das sage ich dir,
Ja,
ne?
ja. Ich würde 1-1 sagen, Kopenhagen trifft, und zwar schießt der Mukoko, das 1-1.
Mukoko!
Das wäre auch eine Geschichte.
Mukoko!
Stimmt, stimmt. Gut, dann haben wir noch zwei Spiele. Sören, Nick Woltemade und Newcastle empfangen Barca.
2-2.
Okay. Ja, und dann haben wir noch das Wiedersehen. Kevin de Bruyne kehrt nach Manchester zurück. City empfängt Neapel, Fabi.
Ja, wird aber trotzdem ein 2-1, 2-0 City.
Sehr schön, perfekt, dann haben wir es. Europa League startet erst in der kommenden Woche. Somit sind wir durch und wir vergessen natürlich nicht den Gewinner des Spieltages. Der wäre bei dir, Fabi?
Der FC Schalke 04, der die 200.000 Mitglieder durchbricht, wie auch immer das funktioniert mit den Leistungen in den letzten Jahren und dem Chaos. Aber es muss anscheinend mittelmäßig wahnsinnige Menschen geben, die sich dem Verein nach wie vor anschließen. Von daher 200.000 Mitglieder, Gewinner des Spieltags, Schalke 04.
Stark, da freut sich der Frank bestimmt, Fabi.
Ja.
Und bei dir, Sören?
Ich muss heute einen Joker ziehen, ich muss die Sportart wechseln.
Okay.
Ich würde auf Mondo Duplantis gehen. Ich habe es heute live verfolgt, neuen Weltrekord aufgestellt im Stabhochsprung. 6,30 Meter übersprungen. Okay. Also das ist Wahnsinn, da zuzusehen. Von daher, Mondo Duplantis ist mein
das
Gewinner des Spieltags.
Welcher Landsmann ist das?
War es
Schwede.
Schwede.
Ja. Dann habe ich auch ein Gesicht dazu vor Augen. Gut, ich habe es ja in der Folge schon das eine oder andere Mal durchklingen lassen. Mein Gewinner des Spieltages, Thomas Müller, können wir auch nehmen mit einem Hattrick. Aber ich nehme Igor Matanovic. Der wird
schön.
Die Freiburger auf jeden Fall da auch noch das eine oder andere Tor schießen. Schöne Folge, Jungs. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, die nächsten Folgen müssen wir gucken, wann wir sie machen, oder? Du bist ja unterwegs.
Ja, ich bin endlich im wohlverdienten Urlaub.
Und werden wir trotzdem irgendwie hinbekommen.
Mit Sicherheit. Für euch werde ich auch mir die Nacht um die Ohren schlagen. Ja. Gut, Jungs, in diesem Sinne eine schöne Champions League-Woche und wir hören uns dann in der kommenden Woche. Macht es gut.
Macht es besser. Tschüss. Ciao, ciao. Schöne Woche. Ciao.